Andi, für einen lockeren Einstieg möchte ich gerne mal den aktuellen Cartoon aus dem Reviersport bemühen, der da heißt, kommt David Wagner zum Arzt, da sagt der, alle Testergebnisse negativ. Und jetzt kommst du.
Naja, also sagen wir so, eins haben sie ja auch gewonnen, ein Testspiel, ne? Aber Olli Hilbring, immer ein geiler Typ, geiler Cartoon. Ich denke mal, darüber kann sogar David Wagner lachen.
Ja, wollen wir doch hoffen, dass er drüber lachen kann. Wir sprechen auf jeden Fall jetzt über die Vorbereitung von Schalke 04 auf die neue Saison.
Fußball Inside, Tacheles, Außenpott, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Und damit Tag zu Tacheles aus dem Pott, Fußball Inside, der Fußball-Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ich bin Johannes Hoppe und auf gebotener Distanz mit Funke-Reporter Andi Ernst. Andi, du bist auf dem Weg ins Trainingslager der Schalker. Wo steckst du gerade und Tag erstmal?
Hi, guten Abend. Wir haben, damit ihr sowas, sage ich ja immer gerne, wir haben Donnerstag 19.45 Uhr. Und ich stehe gerade auf einem A3-Parkplatz, ich glaube Pfaffendorf oder Pfaff, irgendwo hinter Neustadt-Wied. Ich habe gerade Nordrhein-Westfalen verlassen. Also da findet ihr mich gerade natürlich nicht während der Fahrt, das muss man ja auch sagen. Ich bin wirklich brav rangefahren und der arme Johannes musste auch ein bisschen warten, weil ich an einem Parkplatz vorbeigefahren bin. Also danke für die Geduld.
Und ja, das ab ist halt ist so.
Ab morgen ist Trainingslager angesagt. Ich mache einen Halt auf dem Weg, weil ich mit dem Wagen fahre und das doch arg weit ist. Und dann bin ich morgen, wenn der Bus da ist, dann auch pünktlich in Lengenfeld im Ötztal.
So, also du hast auf jeden Fall noch ein Brett vor dir. Dann ist das auch vollkommen nachvollziehbar, dass du einen Parkplatz mal verpasst mit Tunnelblick, weil das, man will ja auch schnell ankommen und das ist ja auch müßig, bei diesem Wetter zu fahren. Aber lass uns dann doch mal wirklich direkt mal Tacheles einsteigen. Also Schalke 04 hatte bis jetzt drei Testspiele. Eins gewonnen, hast du schon gesagt, 5-1 gegen VfL Osnabrück. Aber 4-5 gegen den SC Verl, 1-3 gegen den KFC Uerding. Und dann schießt Kevin Großkreuz auch noch ein 3-0 zum Elfmetertor. Also blamabler geht's im Moment gar nicht, wa?
Das mit Kevin Großkreuz war natürlich dann die ultimativste Demütigung, die es so gibt für die Schalke-Fans im Moment. Und es passte natürlich, es war ein perfekter bzw. nicht perfekter Abschluss dieser ersten zweieinhalb Vorbereitungswochen, die sich relativ normal anließen. Spieler kamen zurück, es wurde ein bisschen trainiert, ein bisschen Athletiktraining. Das erste Trainingslager war okay und die jetzt offenbaren, dass es keine Verbesserung im Kader gegeben hat, dass es keine Verbesserung in der Stimmung gegeben hat, dass es ganz, ganz viele Unsicherheiten gibt, dass David Wagner die Mannschaft irgendwie nicht in den Griff bekommt und dass die Leistungen und die Testspielergebnisse wirklich blamabel sind. Und da kann man natürlich drüber streiten. Wahrscheinlich hast du jetzt die Frage auch schon aufgeschrieben. Ich will dir nicht zu viel wegnehmen, mein Freund.
hol ruhig aus.
Also es ist halt Vorbereitung. Ich habe gestern noch mit Olaf Thon telefoniert und auch ein bisschen mit ihm gequatscht und der sagte zu mir, mein Gott, ey, ich habe 55 Vorbereitungen mitgemacht oder mehr und Ergebnisse in der Vorbereitung, ey, die zählen irgendwie nix. Also muss man echt vorsichtig sein und ich bin jetzt nicht so alt wie Olaf Thon und nicht so lange dabei im Profigeschäft, aber ich bin jetzt, habe auch schon 20 bis 30 Vorbereitungen mitgemacht und mir aber ist das ähnlich. Also ich habe eine ähnliche Auffassung über Testspielergebnisse. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich finde, in dieser Saison ist das bei Schalke ein bisschen anders. Denn Schalke kommt mit diesem Rucksack von 16 Spielen ohne Sieg. Und Schalke kommt mit einem Aufgebot, das nahezu unverändert ist. Mit Ausnahme der Leihspieler, die zurückgekehrt sind. Und dem einen oder anderen Spieler, der nicht mehr verletzt ist. Sprich, Mannschaft kennt sich, Mannschaft ist bekannt, Trainer ist bekannt, Taktik ist bekannt, sodass man schon auch in den ersten Testspielen etwas genauer hinschauen sollte, weil die Ergebnisse auch so eine gewisse Symbolik haben. Und das sollte Wagner, sollten David Wagner und Jochen Schneider, der Sportvorstand, nicht unterschätzen, dass viele Schalker, und es waren auch Zuschauer zugelassen, ich konnte auch mit einigen sprechen, die haben einfach Angst. Die haben einfach Angst und die gucken auch jetzt auf Ergebnisse. So, und die können dann mit so einem Satz wie, Ergebnisse sind mir egal, so wie David Wagner das gesagt hat, für mich zählen Erkenntnisse, können die halt nicht so viel anfangen, weil die wollen ihre Mannschaft doch einfach mal wieder vernünftig Fußball spielen sehen. Und deswegen würde ich jetzt im Moment sagen, boah, das ist ein ganz schönes Brett, diese Mannschaft wieder hinzukriegen. Ich sehe im Moment, wenn ich ehrlich bin, kaum einen Anhaltspunkt, warum das jetzt so schnell gelingen sollte. Die Mannschaft ist nicht ausgewogen zusammengestellt, ist im Moment nicht mal konkurrenzfähig. Da fehlt taktisch ganz, ganz viel. Da fehlt, finde ich, von der Schnelligkeit ganz, ganz viel, von der Spritzigkeit ganz, ganz viel, von der Körpersprache fehlt ganz, ganz viel. Also es fehlt sehr, also jetzt sage ich es nochmal, es fehlt ganz, ganz viel, damit diese Mannschaft in 3,5 Wochen, wenn das erste Pflichtspiel angepfiffen wird, einigermaßen vernünftig performen kann. Jetzt habe ich wirklich weit ausgeholt.
Ja, aber das dafür bist du ja da. Also dafür bist du ja Experte, ja, und fährst mit ins Trainingslager. Lass uns nochmal über dieses letzte Testspiel gegen KFC Uerdingen sprechen. Also ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Und ey, wie sind die denn ausgekontert worden, bitte? Also die standen an der Mittellinie und dann kommt ein langer Ball so und dann, ja, kommen die nicht mal hinterher, hinter einem Drittligastürmer. Also jetzt allen Respekt davor, weil das sind ja auch Profis und so und das sind ja auch natürlich auch schnelle Typen dabei. Aber das war wirklich, also da habe ich echt gedacht, mein lieber Scholli, und erster Spieltag gegen die Bayern, ne? Also die schießen 8 Tore gegen Barcelona.
Was ich auch nicht verstanden habe, also erstens, sie haben halt hoch verteidigt, sie verteidigen immer hoch, sie wollen, also Wagner will ja, um jetzt wieder weit auszuholen, dass Schalke genau so spielt wie in der Hinrunde der vergangenen Saison, weil da ist alles gut gelaufen. Schalke war Tabellenfünfter, glaube ich, am 14. Spieltag sogar vor Bayern München. Deswegen, und das ist ja auch riskant, macht er eigentlich fast nichts anders als in der Sommervorbereitung vor einem Jahr. Das finde ich insofern erstaunlich, dass du eine Mannschaft hast, die 16 Spiele hintereinander nicht gewonnen hat. Dann guckst du mal drauf, die machen jetzt bestimmt sehr viel anders. Nö, die machen nichts anders. So, weil sie einfach wieder genug Spieler zurückhaben, dazu noch ein paar Rückkehrer, die sie gut gebrauchen können. Allein das ist schon riskant. So, jetzt weiß ich aber, wenn die diese Taktik spielen, dass sie halt relativ hoch stehen, relativ mutig verteidigen. Jetzt hast du allerdings in der Innenverteidigung einen Rückkehrer. Wir haben alle begrüßt, dass Benjamin Stamboli seinen Vertrag verlängert hat. Nur der Junge war 10 Monate verletzt. Der ist halt auch noch relativ langsam. Und wenn dann die Abstimmung nicht passt, wenn vorne kein Zusammenspiel stattfindet und die Bälle leicht verlierst, dann bist du halt mit einem langen Ball auf die linke Seite, auf die rechte Verteidigerseite von Schalke, wo Schalke keinen guten Rechtsverteidiger hat, auf die Linksverteidigerposition von Schalke, wo Schalke keinen schnellen hat, oder durch die Mitte, wo Schalke keinen schnellen Innenverteidiger hat. Unfassbar anfällig. Und so ist Uerdingen allein in den ersten 40 Minuten, glaube ich, zu... Lass mich nicht lügen.
Also 3-0 hätte es auf jeden Fall stehen können.
4, 5, 6 Torchancen bekommen. Ja. Ich habe, glaube ich, geschrieben, 1-6 hätte stehen können.
Ja. Ja, das ist, also es ist echt eklatant. Ich meine, wir müssen ja auch mal dazu sagen, die waren ja sogar schon im Kurztrainingslager in Herzlake so und haben da quasi nochmal eine Extraschicht gemacht. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, so David Wagner versucht irgendwie alles genau so zu machen, wie vergangenes Jahr in der Sommervorbereitung. Ja,
er hat Nuancen geändert. Es gibt einen neuen Athletiktrainer, das ist zwei neue Athletiktrainer. Einer davon ist der Magath-Schleifer, Werner Leutert, der Felix Magath auf seinen zahlreichen Stationen immer begleitet hat. Wenn über Magath gesagt wurde, der trainiert so hart, war eigentlich immer Leutert gemeint, weil er dieses Athletiktraining geleitet hat. Und dann haben sie noch einen anderen Athletiktrainer, der unter Leutert arbeitet, von Borussia Mönchengladbach geholt. Damit will Schalke die Mannschaft fitter kriegen und dass sich weniger Spieler verletzen. Und das hat sich geändert. Und dann haben sie noch eine Ernährungsberaterin, die den Spielern halt ab und an mal in den Kühlschrank guckt, damit die sich da auch etwas professioneller ernähren. Amina Ritt hat irgendwie 2 oder 3 Tage, nachdem sie diese Verpflichtung verkündet haben, erstmal bei Instagram ein richtiges Sportlerfrühstück gepostet mit Rührei und Speck und was weiß ich. Das war auch richtig großartig.
Ja gut,
ich meine... ich will jetzt nicht sagen, es hat sich gar nichts geändert. Es hat sich schon, also das Athletiktraining ist halt jetzt ein bisschen anders. Aber du brauchst halt keine Teambuilding-Maßnahmen, weil die Jungs kennen sich alle. Ne? Taktik musst du auch jetzt nicht groß so, da kannst du auch direkt einsteigen, weil die haben alle schon mal eine Vorbereitung unter David Wagner mitgemacht. Es gibt ja nur das eine oder andere Problem. Und jetzt zum Uerdingen-Test zurück, was ich halt überhaupt nicht verstanden habe. Wenn ich jetzt nach 20 Minuten sehe, der Gegner ist schon 4-mal allein aufs Tor zugelaufen, dann sichere ich doch auch in einem Testspiel ein bisschen ab, oder nicht?
Ja, sollte man meinen. Also zumal ja halt auch Zuschauer da waren. Also das ist natürlich, ne, wie du das schon gesagt hast, also das schürt wahrscheinlich wirklich richtig die Ängste und ich meine, schauen wir mal aufs Startprogramm von den Schalkern. Also die haben jetzt das erste Spiel gegen Bayern. Zum Glück eröffnen sie nicht die Saison, ne? Weil die Bayern ja, im Champions-League-Finale stehen.
Ich habe über meinen Twitter-Account richtig geile Reaktionen gekriegt darauf. Ich glaube, es waren relativ viele sarkastisch fast schon. So von wegen, auf der einen Seite, gut, dass wir uns da nicht zur Bundesliga-Eröffnung bis auf die Knochen blamieren. Dann gab es welche, die dann geschrieben haben, irgendwie, oh mein Gott, ist das scheißegal, ob wir Freitag oder Montag die Hucke voll kriegen. Und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, wie viele Schalke-Fans ticken. Natürlich weiß ich, dass Twitter nicht maßgeblich ist für die große Masse der hunderttausenden Schalke-Fans. Aber ein kleines Stimmungsbild lässt sich durch Twitter oder auch die Reaktion auf unserer Facebook-Seite ablesen. Und die Fans haben sind gerade in so einer Mischung aus Angst und Sarkasmus. Und das ist, finde ich, auch sehr gefährlich. Und,
ja, definitiv.
Das sollten Jochen Schneider und David Wagner nicht unterschätzen. Weil sie sind im Moment relativ stur und sagen, das ist jetzt eine Saisonvorbereitung und das sind halt nur Testspiele und wir ziehen da unsere Erkenntnisse. So, ne, wir machen jetzt trotzdem unseren Neuanfang, tun so ein bisschen so, als gäbe es diese 16 Spiele im Hintergrund nicht, versuchen ein bisschen zu beruhigen. Ich kann ja auch sagen, auch den Hörern, um das ein bisschen mal ein bisschen zu erzählen, wir tragen auch einige Diskussionen gerade aus, das kann man sich ja auch vorstellen. Weil wir alle, da meine ich jetzt nicht nur wir als Funke Mediengruppe, sondern wenn man jetzt mal den Kicker liest oder Sky sich anguckt oder so, wir alle wissen und haben unsere Quellen und Informanten, dass im Verein nicht nur die Fans, sondern auch intern echt so ein bisschen den allen die Düse geht. So, also das ist, sie haben natürlich aus finanziellen Gründen, die Situation ist immer noch existenzbedrohend. Je länger keine Zuschauer zugelassen werden, desto schwieriger für Schalke. Auf der anderen Seite kriegst du die Spieler nicht los. Möglicherweise, wenn ihr dieses, liebe Hörer, hört, dann habt ihr mal nicht Donnerstag 20 Uhr, sondern Samstag, Sonntag und irgendein Schalke-Spieler ist weg. Das kann jederzeit passieren, aber Stand jetzt werden die halt keine Spieler los. Sie müssen allerdings einen Star verkaufen, um genug Kohle zu haben, um die eigene Mannschaft aufzubrezeln. Allerdings ist klar, wenn du einen Star teuer verkaufst und holst drei neue, sind das eher drei gute Spieler und du hast dafür einen überdurchschnittlichen abgegeben. Ist auch ein bisschen gefährlich und deswegen geht denen halt die Düse. Dann drittens natürlich, viele trauen David Wagner das nicht mehr zu. Jochen Schneider ist der größte Fürsprecher. Viele haben einfach nicht mehr so das Vertrauen, auch aus dem Aufsichtsrat. Und viertens kommt dieses verdammte Auftaktprogramm. Du musst davon ausgehen, dass du alle drei Auswärtsspiele verlierst. Schalke fängt an in München, Leipzig und Dortmund und spielst zu Hause gegen Werder Bremen und Union Berlin. Die Heimbilanz gegen Bremen ist nicht gerade doll. Und Union Berlin kommt mit frischem Stürmer Max Kruse.
Ach nee.
Und du kannst nicht davon ausgehen, dass Schalke nach einem möglicherweise verpatzten Start, 16 Spielen hintereinander ohne Sieg, mit relativ großem Selbstvertrauen einfach mal Werder Bremen wegspielt. So. Also das wird ein ganz brutal harter Start. Und all das macht den Leuten Angst. Auf der anderen Seite versucht der Vorstand aber, im Person von Jochen Schneider, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Ist doch alles ruhig und die Mannschaft versteht sich so gut und alle kommen gut miteinander klar und ihr seht das alles viel zu negativ. Also da finden gerade auch gute Diskussionen statt und also ich habe es noch selten erlebt, dass nach 2,5 Wochen Saisonvorbereitung so viel Theater in der Bude ist dort.
Also was du jetzt über den Schneider gesagt hast, das hat ein bisschen was von einem Corona-Leugner schon fast, ne? Also man will die Realität einfach nicht wahrhaben, oder?
Ja, sagen wir so, ich kann ihn schon verstehen, dass er als Sportvorstand natürlich absolut keine Lust hat, Öl ins Feuer zu gießen. Auf der anderen Seite würde es ihm etwas besser zu Gesicht stehen, wenn er das, was er Anfang Juli gesagt hat, nämlich ein bisschen mehr Transparenz auch mal umsetzen würde und die Fans ein bisschen mehr mitnehmen. Einfach mal ein bisschen mehr mitnehmen. Seine Taktik ist immer, er sagt, Information ist die zentrale Währung auf dem Transfermarkt, auch über die Öffentlichkeit. Deswegen gibt er quasi öffentlich überhaupt nichts bekannt, was Spielerverhandlungen angeht, soll er auch gar nicht. Nur ab und an mal wirklich sagen, bricht ihm ja keinen Zacken aus der Krone, wenn er sagt, Suat Serdar bleibt in diesem Jahr 100%. Können sie ja machen, spricht da nichts gegen. So, ne, aber so einen Satz hörst du halt auch nicht, weil sie genau wissen, wenn Suat Serdar jetzt ein Angebot über 80 Millionen Euro kriegt, dann ist er halt weg.
Ja, gut, dann hätte Schalke aber auch eine ganze Menge Probleme auf einen Schlag gelöst, ne? Also bei 80 Millionen.
Ja.
Aber,
und was ich halt auch, was ich halt auch damit sagen will, auf der einen Seite heißt es, alle verstehen sich so gut. Und dann geht es darum, um die Hörer jetzt mal wieder mitzunehmen, wer, es kommt nach den öffentlichen Trainingseinheiten oder nach den für Medienvertreter öffentlichen Trainingseinheiten, bekommt man immer einen Gesprächspartner als, Presse zur Verfügung gestellt. Das sind dann meistens Spieler, die sich halt wohlfühlen. So, und wenn du dann sagst, ja, ich würde aber gerne hier in der Mixzone einfach mal mit Weston McKennie, Marc Uth und Sebastian Rudi sprechen, ja, die kommen dann natürlich nicht. Und dann kann man natürlich zurückfragen, ich dachte, ihr versteht euch alle so gut und alles ist so gut und alles ist so transparent. So. Also damit du, Johannes, und damit ihr als Hörer mal seht, wo da gerade die Konflikte liegen, so ein Podcast ist ja ein perfektes Medium, um auch das mal ein bisschen transparenter zu gestalten.
Ja, das ist interessant. Also ich wollte sowieso mit dir nochmal so ein bisschen über den Kader sprechen. Also du hast gesagt, die müssen einen Star verkaufen. Als erstes fällt mir dann natürlich, also als wirklicher Star, der auch richtig Kohle reinbringt, Ozan Kabak, ja? Oder Weston ja. McKennie und dann möglicherweise noch Amin Arid. Aber wenn du einen von den dreien verkaufst, also das waren ja letzte Saison dann halt auch noch irgendwie die Säulen. Ne? Also wenn Kabak jetzt wieder weg ist, dann hast du ja wieder ein riesiges Loch in der Abwehr.
Ja, also es gibt Stars der ersten Klasse und Stars der zweiten Klasse.
Ja,
den Schalker. Stars der ersten, also Stars, die sind für mich in dem Fall als Definition die 20 Millionen Euro oder mehr einbringen. Und das sind McKennie, Kabak, Serdar und Arid. Die vier.
Ja, sehr da auch noch, so. Genau.
Und jetzt gibt's aber Stars der Kategorie 1, das sind Kabak, Serdar und möglicher oder 1A, 1B und 2. 1A sind Serdar und Kabak, die will Schalke auf gar keinen Fall abgeben. Bei Kabak gibt's eine Ausstiegsklausel in einem Jahr, die liegt so bei 45 Millionen Euro. Das, wenn er sich so weiterentwickelt, ist relativ klar, dass die irgendeiner zieht. Und das reicht den Schalkern dann lieber in einem Jahr für 45 als jetzt für 50 oder 55. Also auf jeden Fall, auf den wollen sie setzen. Serdar ähnlich, Deutschland... Serdar, deutscher Nationalspieler, gesetzt, eigentlich der beste Spieler im Kader, der ist eigentlich auch gesetzt. Dann kommt Arid als Spielmacher, absolut genial, kann Spiele alleine entscheiden, hat aber zuletzt auch einige Spiele alleine abgegeben mit seiner Dribbelei. Aber nicht so ein genialer Spieler, so der Schalke sehr gut zu Gesicht steht. Allerdings auf der Position, ist ein klassischer Zehner, auf einer ähnlichen Position als hängende Spitze, gibt's Marc Uth, der vom 1. FC Köln zurückgekommen ist, dort auf dieser Position sehr gut gespielt hat. Das geht. Und dann hast du halt noch so Talente wie Mercan oder Bozoran, die auch diese Position mal spielen können. Kannst allerdings auch taktisch anders spielen. Also es geht auch. Arid wollen sie eigentlich behalten, aber so wie ich vernommen habe, hat Arid auch schon seinen Berater beauftragt, sich mal in Europa umzuhören. So. Mhm. Mhm. Also deswegen ist Arid so 1B, würde ich sagen. Und Kategorie 2 ist halt McKennie, der zwar in der Knappenschmiede ausgebildet wurde, aber und neulich irgendwie vor einem Jahr einen ganz pompös verkündeten Vertrag bis 2024 gültig unterschrieben hat. Und McKennie wird so ein bisschen als verzichtbar angesehen. Erstens, weil er selber nicht unbedingt auf Schalke bleiben möchte, sondern nach England wechseln möchte. Das ist ein guter Markt für US-Nationalspieler. Und auf der anderen Seite würden sagen die Schalker, pass auf, für den Westen haben wir auch guten Ersatz intern. McKennie hat den großen Vorteil, er ist ein Allrounder. Er kann überall spielen, das macht ihn so, er hat vergangene Saison in der Innenverteidigung gespielt, rechter Verteidiger, defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld, hängende Spitze. Ist allerdings in der Rückrunde auch mit untergegangen, das muss man auch mal sagen. Er hat jetzt die Mannschaft jetzt nicht da unten mit rausgezogen, will ich aber ihm aber jetzt nicht anlassen.
Ja.
Das nur nebenbei. Hauptsächlich spielt er im defensiven Mittelfeld und dafür hat Schalke Mascarell, der Kapitän, der ist bald wieder fit. Serdar kann die Position spielen, dann Stambouli hat seinen Vertrag verlängert, kann die Position auch spielen. Dann hast du Salif Sané, der die Position schon gespielt hat. Alessandro Schöpf kann die Position spielen und dann von den Talenten noch Bostogan, Bujelab, die können die Position auch spielen. Und Sebastian Rudi, habe ich ja ganz vergessen.
Ja, richtig,
Sebastian Rudi ist zurückgekommen, der kann die Position auch spielen. Das heißt, fürs defensive Mittelfeld oder für die Halbposition hast du genug Spieler. Da brauchst du eigentlich, da kannst du schweren Herzens mal auf so einen Kämpfer wie Weston McKennie verzichten, wenn er dann auch 20 bis 25 Millionen Euro bringt. Das ist das, was dahinter steckt.
Ja, und eigentlich musst du dann die 25 Millionen ja nochmal neu investieren, oder? Also eigentlich braucht Schalke, das haben wir ja letzte Saison gesehen, die brauchen ja auch einen, der vorne Tore schießt. Ne? Ich meine jetzt, Skripski hat in der Vorbereitung, ich weiß gar nicht wie oft getroffen, 5-mal oder so hat er, glaube ich, getroffen. Aber
4-mal.
4-mal, siehst du. Aber du brauchst ja noch vorne einen drin, oder nicht? Du musst ja einen Stürmer holen, oder ja, macht ja, das dann irgendwie Ahmed Kutucu oder Burgstaller
genau, erlebt seinen zweiten Frühling? Ich glaube, so wie ich informiert bin, war der ursprüngliche Plan, dass sie einen Spieler verkaufen, der dann 25 Millionen einbringt. Und das sollte reinvestiert werden in Alexander Schwolo, der vom SC Freiburg kommen sollte, und Sebastian Andersson, der von Union Berlin kommen sollte. Jetzt hat Variante 1 nicht geklappt und deswegen ist Alexander Schwolo nicht gekommen, sondern zu Hertha BSC gewechselt. Und die Kaufoption für Sebastian Andersson von Union Berlin, die bei, glaube ich, 6 Millionen Euro lag, die ist mittlerweile auch abgelaufen. So, deswegen ist der Plan da nicht wirklich aufgegangen, spricht aber dafür, dass die Schalker, das muss man ihnen auch mal zugute halten, ich wäre wirklich, mir wird auch oft vorgeworfen, ich wäre zu negativ, das muss man auch mal positiv erwähnen, dass sie sich an das halten, was sie versprochen haben. Dass sie jetzt kalkulieren wie wirkliche Kaufmänner, dass sie nicht mehr in die Zukunft wetten und dann sagen, komm, wir hauen jetzt erstmal 15 Millionen Euro auf den Kopf, die kriegen wir schon irgendwie wieder rein, sondern dass sie wirklich erst darauf warten, bis sie etwas eingenommen haben, bevor sie irgendwas ausgeben. Das machen sie und das muss man ihnen hoch anrechnen inzwischen. Das war auf Schalke jahrzehntelang anders. Folge, sie haben keinen Stürmer im Moment. Und sie haben zum Beispiel jetzt um die schwule Frage, die haben wir auch, glaube ich, diskutiert, vielleicht, weiß ich gar nicht. Nee, sie haben zwei Teuter, die wissen, dass sie eigentlich nicht als Nummer 1 vorgesehen waren. Ja. Das ist auch noch was. Die sind also auch jetzt nicht wirklich begeistert so. Ne? Auch noch so ein klitzekleines Problem. So Ralf Fährmann und Markus Schubert duellieren sich jetzt um die Nummer 1 und wissen aber genau, eigentlich wollte der Trainer mich gar nicht. Ist jetzt auch schwierig. Ja, so, aber Torwartfrage müssen wir jetzt nicht groß aufmachen. Was sie meiner Meinung nach brauchen, ist ganz unbedingt einen rechten Außenverteidiger. Vor einem Jahr hatten sie John Joe Kenny, der jetzt nach Everton zurückgegangen ist, ausgeliehen. Und Vertreter war Daniel Caligiuri, der ist ablösefrei zum FC Augsburg gewechselt. Und Weston McKennie hat da auch noch ausgeholfen und der geht auch weg. Sie haben jetzt noch Timo Becker, der hat aus in der U23 gespielt in der vergangenen Saison. Ihm haben sie einen Profivertrag gegeben über ein Jahr. Aber Timo Becker ist kein Stammrechtsverteidiger. Also da brauchen sie definitiv einen. Meiner Meinung nach haben sie auch ein großes Problem auf der anderen Seite, Außenverteidigerseite. Bastian Oczipka ist zweifelsohne ein erfahrener, guter Bundesliga-Profi, aber er ist einfach sehr, sehr, sehr langsam. Du hast genau gesehen in der vergangenen Saison, sobald Oczipka links hinten gespielt hat, war das für die jeweils gegnerische Mannschaft die schwache Seite. Und sie sind immer über Oczipka gegangen, weil man relativ gut überlaufen konnte. Vertreter ist im Moment Hamza Mendil, zurückgekehrt aus Dijon, ein Leihspieler, den wollen sie aber auch theoretisch loswerden. Es gibt Anfragen aus Frankreich, dem würden sie dann auch keine Steine in den Weg legen. Also da haben sie auch Bedarf. Innenverteidigung haben sie keinen Bedarf. Mittelfeldzentrum haben sie keinen Bedarf. Außenposition im Mittelfeld, ja, da können sie vielleicht auch noch was machen, aber in der Reihenfolge für mich rechter Verteidiger, Stürmer, linker Verteidiger. Weil sie haben genug Stürmer im Kader, das will ich jetzt gar nicht sagen. Sie haben Marc Uth, Benito Raman, Guido Burgstaller, Rebi Matondo, also das sind schon ordentliche Spieler, aber da muss noch einer kommen, 100%.
Ja, und Außenverteidiger sind ja also mit die wichtigsten Spieler. Wir haben es möglicherweise, wenn jemand das Champions League Halbfinale FC Bayern München gegen FC Barcelona gesehen hat, dann hat man vielleicht auch gesehen, dass die einen linken Außenverteidiger haben, der ganz essentiell ist, um so eine Mannschaft wie Barcelona mal eben 8-2 auseinanderzunehmen.
Am allerersten Spieltag spielt eben der FC Bayern mit eben diesem linken Außenverteidiger gegen Schalke. Und im Moment hat Schalke quasi auf der rechten Seite nur Timo Becker dagegen stellen. Der hat 3 Bundesligaspiele gemacht oder 4. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Also da brauchst du halt definitiv noch was. Sie haben versucht, das weiß ich, John Joe Kenny nochmal auszuleihen aus Everton, aber da ist im Moment noch nichts draus geworden, weil Trainer von Everton ist wer? Weißt du es auswendig?
Ancelotti.
Preisfrage. Ja, hurra, 100 ja. Punkte. Und wenn du jetzt noch sagst, du kriegst 200 Punkte, wenn du mir den Spitznamen des FC Everton sagen kannst.
Die? McPies. Toffees, richtig. McPies ist Tottenham, ne?
Toffees, ja. Genau. Ja. Die Toffees. Carlo Ancelotti will sich John Joe Kenny angucken. Der hat einen Platzhirsch vor sich, der seit 10, 12 Jahren eine Institution ist. Aber es geht um die Backup-Position und da will sich Ancelotti ein Bild von Kenny machen. Und so wie es zu vernehmen wäre, ich hatte mal Kontakt auch zu Leuten, die dort im Umkreis, im Umfeld arbeiten und sich da auskennen, die sagen, dass sie, wenn sie Kenny abgeben, ihn dann doch eher verkaufen möchten und nicht nochmal ausleihen. Mhm. Schalke hat natürlich keine Kohle und Jochen Schneider hat immer wieder versucht, die zu überreden, dass er nochmal auf Leihbasis ein Jahr für Schalke 04 spielt, aber daraus wird wohl nichts.
Ja. Also es sieht nicht unbedingt rosig aus auf Schalke, aber wir haben ja auch noch 3 Wochen, bis die Pflichtspiele dann starten. Ne? Schalke ist Pokalgegner, steht ja auch noch nicht fest.
Ich freue mich jetzt schon ein bisschen auf Österreich. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sich mal abseits des Gelsenkirchener der eigenen Platzanlage vorbereiten kann. 9 Tage, es gibt 3 Testspiele, ein Gegner steht schon fest, Würzburger Kickers. Vielleicht wird da ja alles besser, das weiß man nicht. Aber so im Trainingslager werden sie relativ gut arbeiten, konzentriert arbeiten können. Und mal sehen, wohin das jetzt führt, ob das nach einer Woche besser aussieht, wie der Kader aussieht. Das muss man David Wagner auch zugutehalten. Dem geht's schon, obwohl er immer gute Miene dazu macht, schon ordentlich auf den Sack, dass er überhaupt nicht weiß, mit wem er planen kann. Weil der Saisonstart rückt näher und näher und näher und näher und immer noch hat sich nichts verändert im Kader. Obwohl es so dermaßen viele Baustellen gibt, obwohl es Spieler gibt, die er loswerden möchte. Spieler wissen, dass sie eigentlich weggehen sollen. Und das ist halt auch schwierig für so ein Aufgebot. Das Aufgebot ist im Moment nicht gut zusammengestellt und es ist halt ein einziges Fragezeichen drüber. Und das hat David Wagner definitiv nicht alleine zu verantworten. Das muss ich auch mal betonen. Alles schwierig auf Schalke, trotzdem freuen wir uns mal auf ein paar Tage im Ötztal.
Ja, macht das auf jeden Fall.
Auch wenn sie sehr anstrengend werden, wie ihr dann in den Printausgaben der WAZ und also der NRW-Zeitung, der Funke-Gruppe, in der WAZ Gelsenkirchen, auf watz.de, auf reviersport.de, überall werden dann meine Texte erscheinen, natürlich auch Twitter, Facebook, Instagram. Könnt ihr das alles bei mir verfolgen? Also ich fahre da nicht zum Urlaub machen, das wollte ich jetzt nochmal klarstellen. Ne? Oft hört man, der Journalist, der fährt da mit Schalke ins Trainingslager und
steht die ganze Zeit nur am Buffet.
Steht ihr da an der Seitenlinie und macht euch da einen schönen und abends gebt ihr euch da die Kante in den Bars da. Aber das wird ganz bestimmt nicht so sein, meine lieben Zuhörer. Das wird ganz bestimmt nicht so sein. Also meine Tage werden so von... Also ich schätze mal so 8 bis 21, 22 Uhr dauern. Das ist jetzt auch keine Übertreibung, das muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich so.
Ja komm, dann lass uns doch eben, bevor du weiterfährst, noch ganz kurz über den VfL Bochum und dann ganz schnell eben noch über Borussia Dortmund sprechen. Also der VfL Bochum ist ja jetzt auch in der Vorbereitung. Die haben auch noch kein Testspiel gewonnen, ne? 0-0 auch gegen KFC Uerding, immerhin.
Immerhin 0-0.
Und dann in 3 Halbzeiten 2-3
gegen Köln verloren. Hast du die sensationelle Spielzeit, 3x45 Minuten. Ich weiß, das war total großartig. Weil das war parallel zum Schalke-Uerdingen-Spiel, spielte Bochum gegen Köln. Und der Kollege stupst mich an und sagt so, was, ein Tor in Bochum in der 122. Minute? Wie geht das denn? Da habe ich dann auch mal gesagt, Schalke hat auch mal ein Spiel über 2x60 Minuten, 3x45 ist aber noch ein bisschen geiler.
Das ist echt schon ein Brett, also... Aber Thomas Reis hat gesagt, für ihn wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Ne? Also der VfL-Trainer, der konnte dann immerhin ein bisschen probieren und so. Bochum hat ja auch dann lange 3-0 zurückgelegen und dann eben in der dritten Halbzeit noch die 2 Tore gemacht. Und er meint ja auch, es sei eine ganz neue und gute Mannschaftsstruktur. Also der gibt sich da noch vollkommen entspannt vorm Saisonstart. Und dann... wollte ich dich mal fragen, was ist denn mit Simon Terodde los? Wieso setzt er sich denn beim HSV auf die Bank und kommt nicht zum VfL zurück, wo er seine beste Zeit hatte?
Fast. Frage ich mich auch. Ja, sagen wir so, in Stuttgart, Köln hat er natürlich auch gut geknipst. Ne? Ja. Es hat natürlich eine Menge von Fußballromantik, wenn man jetzt so mal nachdenkt, Simon Terodde nochmal im VfL-Trikot zu sehen.
Das wäre schon schön.
So, das ist sehr romantisch. Tisch, aber nicht alles, was früher mal gut war, muss jetzt immer noch gut bleiben. Und so wie ich das immer interpretiert habe, natürlich hätte der VfL sich bemüht, aber solange Gonvola noch da ist, du hättest halt Platzhirsch Nummer 1 und dann Platzhirsch Nummer 2. Natürlich sucht Bochum noch einen zweiten Stürmer. Ja, jetzt geht er halt zum HSV. Kann ich auch verstehen. HSV ist auch ein großer Verein. Und wenn er nach Stuttgart und Köln auch den HSV in die erste Liga schießt, dann hätte er bei drei Traditionsvereinen ein Denkmal gesetzt.
Ja, und ich glaube, er will halt.
Schade, auch wirklich, wirklich schade. Hätte gut zum VfL gepasst. Aber ich bin jetzt, ich würde jetzt als VfL-Fan keine 1000 Tränen weinen, weil es muss nicht heißen, dass das nochmal funktioniert hätte. Der gute Simon Terodde ist halt auch 5, 6, 7 Jahre älter geworden.
Ja, und wir müssen halt auch sagen, Rückholaktionen, das beweist ja auch Borussia Dortmund, funktionieren nicht immer. Manchmal schon,
ganz
wenn man
genau.
Mats Hummels ist, aber bei Mario Götze oder Nuri Sahin oder so hat es ja nicht funktioniert. Wo wir dann nach dieser wunderbaren Überleitung noch eben ganz schnell beim BVB sind, denn der BVB hat sich einen neuen geholt. Ein Brasilianer, wieder von Real Madrid, Renier, hast du es mitbekommen, selbstverständlich wahrscheinlich, ne?
Ja, also sagen wir so, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin so im Moment, wie man sich vorstellen kann, als Schalke-Reporter drin, was Schalke angeht. Außerdem ist meine Tochter eingeschult worden, das beschäftigt mich dann doch außerhalb des Berufs.
Ich habe gesehen, du musst bei Hausaufgaben helfen.
Absolut, ja. Heute hat meine Tochter ein Arbeitsblatt zur Zahl 2 mitgebracht.
Hui.
Ja. Zur Zahl 2, ja. Eine Platzierung, die Schalke gut kennt aus den vergangenen Bundesliga-Jahren. Ja, das war wieder Schalke. Siehst du, ich habe nur Schalke in der Birne.
Ja, ich merke das schon. Dich mal ganz kurz aus seinem...
18, ja. Ich weiß. 18 Jahre alt, ausgeliehen von Real Madrid. Real Madrid hat sich eine Menge Kohle kosten lassen.
30 Millionen.
Und Borussia Dortmund steht total darauf. Die hoffen auf den Hakimi-Effekt, dass er endlich einschlägt. Haben ihm auch einen 2-Jahre-Leihvertrag. Und er kann in der Offensive halt eine Menge. Ne? Also es heißt, dass er Allround-Fähigkeiten hat mit, weiß ich, Zehner, hängende Spitze, Außenpositionen. Und dass er einfach den Kader perfekt ergänzt. Ich bin total gespannt. Da ist, ob Michael Zorc da wieder ein dickes Ding gelungen ist. Lucien Favre hat sich auf jeden Fall richtig dick und fett gefreut. Also ich konnte, kann jetzt nicht sagen, dass ich vorher schon 10 Spiele von ihm gesehen habe. Aber
nee, der hat ja auch bei Real Madrid.
Erstmal gut.
Ja, der hat ja bei Real Madrid quasi gar nicht gespielt, ne? Auch aufgrund von Corona und so. Aber Michael Zorc ist eben auch fest davon überzeugt, dass der der Mannschaft weiterhelfen kann. Und natürlich klar, ne? Du brauchst mal irgendwie ein Backup für Marco Reus, der ja jetzt plötzlich dann doch wieder fit ist, aber wer weiß wie lange. Und sagen wir mal ehrlich, Marco Reus ist 31 und ob der die ganze Saison überhaupt noch durchspielen kann, ist auch fraglich. Und
ja, das ist halt, bei Marco Reus ist es so, er ist ein fantastischer Fußballspieler, da sind wir uns, glaube ich, alle einig und es ist toll, ihn Fußballspielen zu sehen. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, für Borussia Dortmund ratsam zu sagen, was toll, wenn Marco Reus zur Verfügung steht, dann ist er eine Waffe mehr und dann spielt er auch von Anfang an. Aber wir sollten jetzt halt mal nicht dauerhaft damit planen. Wenn es um so eine Wunschformation, das steht ja in allen Sonderheften, ist ja immer die Wunschformation abgedruckt und so, da steht Reus wahrscheinlich nirgendwo drin. Reus ist dann eher so ein Bonbon und so, oder hier die Kirsche auf der Sahne, wenn er dann mal fit ist. Aber man sollte halt nicht dauerhaft mit ihm planen. Es tut mir total leid, tut mir auch weh, sowas analysieren zu müssen, aber er war nun mal halt in seiner Karriere ganz oft verletzt.
Ja, leider. Sehr, sehr schade. Verletzt ist bei Borussia Dortmund übrigens auch Thomas Meunier, der Neuzugang von Paris. Der wird auch Teile der Vorbereitung verpassen. Aber es ist ja auch noch ein bisschen so, gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, Michael Zorc wollte ich noch erwähnen. Also der hat ja im Moment wirklich, also alles, was der macht, hat Hand und Fuß. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Renier auf jeden Fall eine krasse Verstärkung sein wird, wenn er dann ein bisschen angekommen ist. Wobei, das wollte ich noch kurz eben erwähnen. Also Marcio Amoroso, vielleicht kennt ihn der eine oder andere noch. Der war ja auch mal bei Borussia Dortmund,
jetzt
Brasilianer.
Jetzt unterschätzt doch unsere Hörer
nicht. Nein, das war natürlich doch alles nur. Ne?
Ja.
Okay. Auf jeden Fall... Marcio Amoroso kommt zufällig aus der gleichen Stadt wie Renier aus Brasilia und der hat gesagt, der Typ ist ein richtiger torgefährlicher Zehner und so. Man muss nur aufpassen, dass man ihn vernünftig integriert, weil Brasilianer haben schnell Heimweh, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Aber ja. Ich glaube halt in der Truppe...
Ich merke gerade, ich bin gerade bei der Aussprache zwischen Renier und Meunier ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, aber ja. Der Hörer weiß es, glaube ich, zuordnen, wen ich wie ausgesprochen habe, ja.
Ich glaube auch. da. Also ja, mir ist nichts.
Nee, alles da. Also Dortmund hat aber Erfahrungen damit, brasilianische Spieler zu integrieren, wie eben Amoroso, der ist Torschützenkönig geworden, Leonardo Dede, der zu einer Ikone in Dortmund geworden ist. Und ja, das sind jetzt zwei Beispiele. Evan Nilsson, kann ich mich noch dran erinnern, hat auch in Dortmund gespielt. Also, ja,
und dann Everton.
Das sollte doch gelingen.
Und Tinga. Das war aber jetzt nicht so eine erfolgreiche Zeit. Aber gut, lassen wir das. Andi, komm, ich will dich nicht länger aufhalten. Wir haben lange genug gequatscht. Ja. Du hast noch
ein ganzes Stück. Ich baller jetzt noch ein bisschen durch. Ich glaube, ich heute über Nacht, ich habe mir nur ein Hotel genommen, irgendwo bei Ulm. Bei Ulm. Und dann übernachte ich da heute, da bin ich so um 12 oder so. Und dann penne ich da morgen früh, damit die Hörer dann auch wissen, wie sowas vonstatten geht. Morgen früh fahre ich dann weiter nach Lengenfeld im Ötztal. Beziehe dort mein Zimmer und werde dann die Mannschaft in Empfang nehmen, die dann irgendwann in Innsbruck am Flughafen landet, dort in den Bus steigt und am Hotel eincheckt. Und dann, wenn alles gut läuft bei mir, dann werde ich dort auch stehen.
Wunderbar. Andi, du hältst uns auf dem Laufenden aus dem Trainingslager
von Schalke 04. Noch mal, ne?
Und wir quatschen möglicherweise die Tage nochmal. In diesem Sinne.
Ich mach mein Handy auf Empfang. Jo.
Schön, dass ihr dabei wart. Zweite Folge nach der Sommerpause hier bei Fußball Insight. Funke-Reporter Andi Ernst macht sich jetzt auf den Weg nach Ulm und dann weiter ins Trainingslager. Und ich bin raus, ich bin Johannes Hoppe. Wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund, bis dann. Ciao.
Fußball Insight, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ah!